Hört man mich? Ja, sehr gut. Und man sieht auch direkt die PowerPoint-Präsentation, die ich mitgebracht habe. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich duze, auch wenn wir uns noch nicht kennen. Und ich freue mich umso mehr, wenn es sich nach dem Gottesdienst ändert und wir uns kennenlernen können beim Kaffee. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch und ich freue mich auch, dass ich predigen darf über ein Thema, das mich persönlich schon sehr lange begleitet, schon über 4 Jahre. Es ist eine biblische Geschichte, mit der ich persönlich sehr viel verbinde und wo ich euch heute einen Einblick geben möchte in das, was mich begeistert hat. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein kleines Stück mitnehmen kann und auch bei euch Begeisterung wecken kann. Ja, was man alles entdecken kann, auch im Alten Testament, wenn man sich anschaut, wie Gott da Lebensgeschichten prägt und Berufung schenkt. Gerade in Situationen, in denen es vielleicht nicht danach aussieht, dass Gott eingreift. Es geht heute um eine Geschichte von Erneuerung und Erweckung, die eigentlich alles andere als gut startet. Eher ziemlich mies und aussichtslos. Also so eine Situation, wo man sich denkt, da ist ein Berg von Problemen. Wo soll ich da nur anfangen? Also ich habe das persönlich schon öfter erlebt, solche Situationen, dass ich vor so einem Berg stehe und nicht weiß, wo ich da anpacken soll, weil es so viel ist. Aber die große Chance in solchen Situationen, wenn man vor solchen Problembergen steht, wo man selbst keine Perspektive mehr hat, die ist ja gerade, dass man umso mehr, ja, sich einladen lassen kann, dass Gott einem Perspektive schenkt, auch eine neue Perspektive schenkt. Und es kann manchmal wirklich unglaublich sein, was dann alles passieren kann, wenn man das macht. Was sich alles verändert, wenn wir anfangen zu beten. Und um genau so ein Erlebnis geht es heute, um einen Menschen im Jahr 545 vor Christus, also schon echt lange her, der frustriert und deprimiert ist, der nicht mehr weiter weiß, der ins Gebet geht und der erlebt, wie Gott sein Leben wendet und ja, auch noch eine viel größere Situation. Es geht um Nehemia, um seine Geschichte mit Gott und um die Frage, wie seine Geschichte vielleicht auch zu meiner Geschichte, zu deiner Geschichte werden kann. Gemeindebau mit Herz und Hand, Nehemia und die Stadtmauer. Bevor ich jetzt sofort in die Geschichte von Nehemia reingehe mit euch, ist es ganz gut, wenn wir uns kurz ein bisschen den Kontext bewusst machen, weil Nehemia ist nicht einfach nur eine Nebengeschichte im Alten Testament, sondern ist eingebettet in so einen großen Kontext. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal liest man ja Geschichten auch im Alten Testament und irgendwie ist das alles ziemlich chaotisch und dann hat man 1000 Namen von Königen und weiß auch gerade nicht, was da jetzt gerade passiert. Und es kann manchmal helfen, so ein bisschen zu gucken, was war vorher, was kommt danach, um diese große Linie zu sehen, die sich durch verschiedene Geschichten und auch Bücher im Alten Testament zieht, weil Gott da eine Geschichte schreibt mit seinem Volk und weil Nehemia ein Schlüsselpunkt in einer viel größeren Geschichte ist. Hält das? Es wird halten. Deswegen möchte ich euch kurz einen Einblick geben, was vor Nehemia war. Dass wir so ein bisschen, ist die falsche Richtung. Selber weiterklicken ist hier einfach mit, da sind wir. Perfekt. Das klappt aber hiermit, oder? Also wenn ich hier jetzt einfach nach vorne drücke. Okay. Ganz kurz, das ist jetzt ein Turbo-Abriss. Was so der grobe Kontext ist, den man schon kennen sollte, um zu verstehen, was erlebt Nehemia da eigentlich. Also unter dem König Salomo hatte Israel eine Blütezeit. Jerusalem war weltweit bekannt für seinen Reichtum und für seine Stärke. Man wusste, dass dieses Volk besonders war, dass der Gott Jahwe sein Volk segnet, ihm beisteht. Und Israel hat auch seine Umwelt geprägt. Das ist so ein Bild aus dem Palast, aus dem Königstempel von Salomo, wo dieser Reichtum so deutlich wird. Das Problem ist nur mit der Zeit, gerade weil es den Israeliten auch so gut ging, haben sie sich immer weiter von Gottes Wahrheit und von seinen Wegen auch entfernt, von seinem Wunsch für ihr Leben. Das lesen wir ja immer wieder auch im Alten Testament. Sie passen sich ihrer Umwelt an, passen sich den Göttern der Nachbarvölker an und verlassen Gottes Ordnung und seine Gesetze. Sie feiern irgendwann nur noch oberflächliche Feste und irgendwann verlieren sie darin komplett auch ihre Identität, bekommen harte Herzen und lassen sich auch nicht mehr korrigieren. Die berühmten verhärteten Herzen. Und das hat Konsequenzen, die man bei Jeremia und Jesaja auch immer wieder liest. Das große Israel, das jetzt immer mehr zerfällt, das wird eine schlimme Krise erleben. Das wird von seinen Nachbarvölkern beherrscht und unterdrückt, gefangen genommen und weggeführt werden. Vorbei die guten alten Zeiten. Und das liest man bei Jeremia 25 zum Beispiel. Darum spricht der Herr, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt. Siehe, so sende ich hin und hole alle Völker des Nordens und zu meinem Knecht Nebukadnezar und lasse sie über das Land kommen. Die Babylonier fallen ein. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Das ist quasi die Konsequenz, dass das Volk Israel sich abgewendet hat. Und genau das passiert dann auch. Das lesen wir 10 Kapitel später bei Jeremia. Wie Jerusalem zerstört wird durch den babylonischen Herrscher Nebukadnezar. Und ich lese es jetzt nicht komplett vor. Die Babylonier fallen ein. Sie nehmen die Israeliten gefangen. Und das Volk, die Armen, die nichts hatten, davon wird ein Rest übergelassen. Ein Rest bleibt in Juda zurück und ja, sie haben Weinberge, Äcker, aber eigentlich keine gute Situation. Und das ist die Situation. Jerusalem ist zerstört. Das Volk ist zerstreut und verschleppt. Das ist die Situation zu Nehemias Zeit. Die Heimat ist verwüstet und einige wenige Menschen leben noch so vor sich hin und sind aber alle auch zu Bauern geworden. Und diese Situation ist schon eine ganze Weile so. Die Situation ist irgendwie schon normal geworden. Man hat sich damit abgefunden, man vegetiert irgendwie so vor sich hin, ohne Perspektive, ohne Ausblick von Tag zu Tag. Und außer den durchgeknallten Propheten, die ja immer irgendwas Komisches erzählen, glaubt keiner so richtig dran, dass sich da noch wirklich was verändern kann. Was soll da noch kommen? Dabei soll es nicht bleiben. Das ist eine deprimierende Zeit, ja. Aber es gibt dann doch einen Ausblick, den Gott selbst schon durch den Propheten Jeremia auch angekündigt hat. Und diese Zusage Gottes, die steht über dieser ganzen Situation. Und es ist die Verheißung, dass Gott selbst nach 70 Jahren sein Volk sammeln und zurückführen wird. Und er sagt, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das war die Verheißung, die Gottes Volk im Exil bekommen hat. Die Hoffnung, dass er sie nicht verlassen hat, dass er Veränderung und Erneuerung bringen wird, dass er nicht aufhört zu wirken, auch wenn es gerade danach aussieht. Und in dieser Zeit im Exil, da ist dann auch viel passiert, aber erstmal nur politisch. Es gab neue Herrscher, die Babylonier haben irgendwann die Herrschaft verloren. Dann kamen die Perser. Da liest man dann verschiedene Namen von persischen Herrschern, Darius, Xerxes, Artaxerxes. Das waren die, die danach gekommen sind. Aber das große Israel, das es einmal war, das war noch immer ziemlich unbedeutend. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber die Provinz Juda, die es damals noch gab, auch im Persischen Reich, die war ungefähr so bedeutend wie Vohwinkel für Europa. Also jetzt nicht so mega relevant, ne? Gott kündigt aber an, dass er diese Zeit der Perser, diese Zeit nutzen wird, um etwas Neues zu schaffen. Um sein Jerusalem wieder aufzubauen. Dass es eine Erweckung geben wird, die er persönlich lenken wird, indem er einen persischen König erweckt. Das ist das, was wir in Jesaja lesen. Wo Gott spricht, ich bin es, der den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden, und der seine Trümmerstätte, ja, werde ich wieder aufrichten. Ich bin es, der von Kyros, dem persischen Herrscher, spricht. Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde wieder aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde neu gelegt. Und das lesen wir tatsächlich im Buch Esra dann, dass der König Kyros erweckt wird von Gottes Geist und dann geht's los und der Tempel wird wieder aufgebaut. Und im Buch Nehemia, das dann einige Jahre später handelt, bewegt Gott Nehemias Herz, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Man könnte auch sagen, im Buch Esra geht es um das geistliche Leben, das wieder in Schwung kommt, das Gott wieder erneuert. Und Nehemia hat dann den Auftrag, sich um die Infrastruktur zu kümmern, die Stadt wieder aufzubauen, Strukturen zu schaffen, die Sicherheit und Ordnung geben. Und jetzt kann man fragen, gut, jetzt hast du viel darüber geredet, was alles passiert ist vorher, warum ist das jetzt wichtig? Und das ist wirklich entscheidend für die Geschichte. Gott bringt hier alles Mögliche in Gang und wirkt an ganz verschiedenen Orten mit ganz verschiedenen Menschen, um einen größeren Plan zu verwirklichen. Und Nehemia spielt eine ganz entscheidende Rolle in diesem Plan. Aber er selbst hat davon erstmal keine Ahnung. Nehemia ist Teil von einem ganz großen Plan Gottes. Aber er selbst erlebt das nicht. Er erlebt es ganz, ganz anders, viel gewöhnlicher, viel normaler, viel unspektakulärer und trotzdem, ja, umso spannender. Und da möchte ich mit euch jetzt noch reingehen in die Geschichte von Nehemia und uns angucken, wie Nehemia das erlebt, dass er hier so von Gott berufen wird. Also wir befinden uns hier im Persischen Reich, 445 vor Christus, in der Stadt Susam. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin in die Winterresidenz des Königs Artaxerxes. Und ich habe euch das hier mal markiert. Da ist Nehemia und arbeitet dort als Mundschenk des Königs, hier in dieser Burg. Und Nehemia wird in diese persische Herrschaft reingeboren und anscheinend ist er sozial ziemlich schnell aufgestiegen, weil als Mundschenk des Königs zu arbeiten, ist eine echt hohe Position. Also er hat einen unglaublich einflussreichen Job, könnte man sagen. Und er lebt zwar hier bei dem König, aber im Herzen ist er Israelit. Nur leider hört und sieht er nichts von seiner Heimat, die ziemlich weit weg ist, wie man hier sieht. Er weiß nicht, was gerade in Juda passiert oder wie es mit dem Tempel aussieht und deswegen ist er umso gespannter, als einige seiner Landsleute, seiner Brüder aus Juda kommen und ihm berichten, wie die Lage aussieht. Und wir lesen hier, ich lese mal von Anfang an aus Nehemia 1. Dies ist die Geschichte Nehemias. Es geschah im Monat Dezember, 20. Jahr des König Artaxerxes, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden und den Entkommenden, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, diejenigen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Stadtmauer ist niedergerissen und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Nehemia geht hier ein Stich durchs Herz. Jerusalem ist zerstört, das weiß er, aber so, wie es klingt, ist jetzt auch keine Besserung in Sicht. Es gibt nur noch wenige Menschen in der Stadt und sie spielt absolut keine Rolle mehr. Gottes Gemeinde liegt in Schutt und Asche. Und Nehemia kann nichts tun. Er ist machtlos, so weit weg, und jetzt stürzt er in eine tiefe Depression. Und wir sehen, dass die Erweckung, die Gott angekündigt hat, diese Erneuerung, die beginnt nicht mit Feuer aus dem Himmel und Heiligem Geist und alle bewegen sich. Nein, die beginnt erstmal mit ziemlich viel Frust. Das ist der Startschuss für eine Veränderung. Aber dieser Startschuss ist erstmal Verzweiflung. Und das ist schon interessant. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen von Erweckung habt, aber das ist irgendwie so nicht das Bild, das ich manchmal habe. Und ich glaube, entscheidend ist jetzt, wie Nehemia mit diesem Frust umgeht und welche Haltung er hier entwickelt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also, wenn ich mich über irgendwas aufrege, wenn ich jetzt mal gerade nicht voll Heiligen Geistes bin, sondern mal ganz menschlich so im Alltag, und wenn ich mich dann über irgendwas aufrege, was zum Beispiel in der Politik schiefläuft oder was alles so in der eigenen Gemeinde schiefläuft, dann suche ich mir manchmal Menschen, die das genauso sehen wie ich, und dann kann man schön gemeinsam frustriert sein und sich da reinsteigern. Man zieht sich dann so gegenseitig förmlich an und dann kommt man vielleicht gemeinsam zu der Erkenntnis, dass alles noch viel, viel schlimmer ist, als man gedacht hatte, und dass die Probleme ja überall sind und ja, dass man ja gar nichts machen kann, selbst wenn man wollte. Und dann kommt man und kotzt sich aus und vielleicht kommt noch jemand dazu, der sagt, ja genau, aber weißt du, was noch viel schlimmer ist, und das und das. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es ja so ein bisschen. Ich kenne es. Nehemia macht das nicht. Dabei hätte er das mit seinen Freunden aus Juda ja genauso machen können. Also Klagegeschrei im Wechselgesang, könnte man sagen. Aber davon lesen wir nichts. Die entscheidende Frage ist, ja, wie verzweifelt Nehemia ja eigentlich? Und wir lesen, ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia nimmt jetzt seinen ganzen Frust und er bringt ihn vor Gott. Und ich habe euch das mal mitgebracht, wie man das strukturieren kann. Keine Sorge, achtet bitte auf das Rote, weil das entscheidend ist. Es ist unglaublich spannend, wie Nehemia hier eigentlich betet, was er da macht, was das über sein Herz zeigt. Nehemia nimmt jetzt zuerst seinen Frust und er bringt ihn vor Gott. Und das ist schon der zweite Punkt, wo Nehemia anders handelt, als ich es vielleicht machen würde. Also ich würde mich mit anderen zusammen aufregen, was schlecht ist, und dann vor allem auch irgendwo eine Schuldige suchen. Hätte man damals doch mal. Das hat sich ja schon abgezeichnet. Das hätte man ja wissen können, dass diese Situation so kommt. Das war doch schon immer so. Aber so ist Nehemia hier nicht unterwegs. Er geht ins Gebet, er geht in die Einsamkeit, er geht in die Stille vor seinem Schöpfer und er fleht Gott an, aber er sucht die Schuld nicht bei sich, er sucht die Schuld nicht bei Nebukadnezar, nicht bei den Persern und auch nicht bei Gott, warum er das alles zulässt. Er fängt bei sich selbst an. Er identifiziert sich mit seinem Volk, mit den Problemen der Menschen, die ihm nahestehen, mit denen er sich verbunden fühlt. Aber auch mit diesem kollektiven Versagen, das das Volk Israel überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Ich meine, Nehemia könnte ja auch sagen, ganz ehrlich, was habe ich denn damit zu tun? Ich war doch damals gar nicht dabei. Kann ich doch nichts für, dass das so schief gelaufen ist alles. Aber er stellt sich in die Reihe der Menschen, die zum Gott Israels gehören, und er übernimmt sogar stellvertretend Verantwortung. Er tut Fürbitte. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und bekennt seinen persönlichen Anteil an der Situation. Und das ist schon ziemlich brutal, wie Nehemia da betet. Aber es zeigt die Herzenshaltung, mit der er da unterwegs ist. Er ist bereit, sich selbst von Gott ausrichten zu lassen. Nehemia will nicht nur, dass Gott die Situation verändert. Er lässt zuallererst zu, dass die Situation ihn verändert und sein Herz. Und das ist entscheidend. Er lässt das an sich ran und das macht was mit ihm. Er macht eine ehrliche Bestandsaufnahme. Er ist bereit, ehrlich in die Vergangenheit zu schauen. Aber dabei bleibt er dann nicht stehen, sondern er wirft sich auf die Zusage Gottes und auf die lebendige Hoffnung, dass er selbst Erneuerung schenken kann. Das zeigt sich im zweiten Teil des Gebets. Der Blick in die Vergangenheit, der kann ja manchmal häufig lähmen. Und manchmal denkt man vielleicht schnell bei Problemen, egal in welchem Bereich, ja, das war ja schon immer so. Das ist ja schon immer so gelaufen. Vielleicht in meiner Familie, ja, da ist dieses Muster, das ist halt so. So läuft das bei uns. Oder auch in der Gemeinde. So hat man es immer schon gemacht. Was soll ich denn ändern? So könnte Nehemia ja auch denken, wie alle anderen, die sich schon damit abgefunden haben, dass es gelaufen ist. Weil der Blick in die Vergangenheit verspricht doch nichts Gutes. Aber Nehemia bleibt da nicht stehen, auch nicht bei der Bestandsaufnahme. Er erinnert sich an Gottes Perspektive, an sein Versprechen, an seine Verheißung, die immer noch gelten, und er bittet Gott, diese Verheißung zu bestätigen, zu erfüllen. So wie es ist, kann es nicht bleiben, darf es nicht bleiben, aber so wie es ist, muss es nicht bleiben. Gott kann etwas verändern. Und mit diesem Herzenswunsch, mit dieser Perspektive ist Nehemia auch bereit, selbst etwas zu tun und sich zur Verfügung zu stellen. Er sagt: Herr, lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Und Nehemia sagt hier im Grunde: Ich bin doch direkt beim König, ich könnte doch was verändern, ich könnte mir doch irgendwie Autorität geben lassen vom König und wieder was aufbauen. Herr, du siehst, in welcher Situation ich bin. Du siehst meinen Herzenswunsch. Du siehst, was ich gern verändern würde. Und du kannst mir die Möglichkeiten schenken. Bitte lass es doch werden, dass ich da irgendwie mithelfen kann. Und im Grunde sagt Nehemia: Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Das erzähle ich jetzt kurz mit eigenen Worten und dann schlage ich auch den Bogen. Ich bin schon etwas über der Zeit. Nehemia hat diesen Herzenswunsch, diese Sehnsucht nach Veränderung, und er lebt jetzt weiter. Er hätte gerne, dass Gott sein Gebet am gleichen Tag beantwortet. Finde ich sympathisch, weil ich bin auch sehr ungeduldig. Mir fällt das manchmal schwer zu warten. Aber erstmal vergehen einige Tage. Es vergehen Monate. Und im Dezember hat Nehemia gebetet. Und im März im nächsten Jahr bekommt er eine Antwort. Nach einigen Monaten. Er geht zur Arbeit im Alltag, ist beim König, und der König merkt, dass Nehemia niedergeschlagen ist, dass ihn irgendwas bedrückt, und fragt ihn: Hey, was ist denn los? Wieso guckst du mich so traurig an? Und Nehemia begreift, dass das jetzt eine Chance für ihn ist, und er ist ehrlich. Er sagt zu seinem Arbeitgeber: Wie sollte ich fröhlich sein, wenn doch diese Situation herrscht? Und in diesem Moment geht der König drauf ein und fragt: Okay, was willst du denn? soll ich dich beurlauben? Was ist eigentlich dein Anliegen? Und spätestens jetzt muss Nehemia wissen, was er eigentlich möchte, wie er sich das vorstellt. Das eine ist ja, drunter zu leiden, wie es ist. Das andere ist, eine Vorstellung zu haben, eine Vision von Gott, was sich verändern kann und was man verändern würde, wenn man könnte. Und Nehemia bekommt hier die Chance. Der König fragt ihn, Nehemia, was willst du eigentlich? Und dann, wann und wo möchtest du das tun? Was brauchst du? Und am Ende ist quasi ja, der Startschuss, dass der König sagt, okay, Nehemia, ich gebe dir meine Unterstützung, ich stelle dich frei, du darfst losziehen und das machen. Und Nehemia spricht, und der König gewährte es mir, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Nehemia sieht, dass Gott in seinem Leben wirkt, indem er ihm Umstände schenkt, Lebensumstände, um das zu verwirklichen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und dann geht's richtig los mit dem Mauerbau. Es kommen Hindernisse, es kommen Menschen dazu. Und Nehemia steckt die anderen an mit dem, was er auf dem Herzen hat. Er sagt, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Und da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und dann geht es erst richtig los. Und ich möchte euch ermutigen, diese Geschichte selbst zu lesen, weil man bei Nehemia unglaublich viel darüber lernen kann, wie eigentlich geistliche Leiterschaft aussieht, was einen erwartet, wenn man mitbaut bei Gemeinde, welche Anfechtungen und Hindernisse da kommen und wie Gott in all dem mitgeht und stärkt, inspiriert, ermutigt. Das ist eine geniale Geschichte. Und worauf ich hinaus möchte, ist, bei Nehemia sehen wir am Kontext, dass etwas Großes passiert, das Gott komplett in der Hand hat. Nehemia ist nur ein kleiner Teil davon, aber ohne es zu wissen. Er ist kein Priester, kein besonders Heiliger. Nehemia ist auch kein Experte für einen missionarischen Gemeindeaufbau. Er ist einfach ein normaler Mensch, der darunter leidet, dass es so ist, wie es ist. Unglaublich frustriert, niedergeschlagen, aber mit dieser Sehnsucht nach Veränderung. Ein Mensch, der ins Gebet geht, Gott das alles hinlegt und der dann in seinen Lebensumständen eine Antwort bekommt auf seinem Arbeitsplatz. Und ich weiß nicht, manchmal denken wir vielleicht, wenn wir an Berufung denken, an so eine klare Stimme von Gott, vielleicht die man auch akustisch hört oder an irgendwelche spektakulären Zeichen. Bei Nehemia spricht Gott nicht laut, sondern leise ins Herz hinein, durch die Sehnsucht nach Veränderung. Und diese Sehnsucht, die in ihm wächst, die ihn nicht mehr loslässt, die führt dann am Ende dazu, dass ein gewöhnlicher Mensch etwas Außergewöhnliches tut und dabei zum Werkzeug Gottes wird. Diese Sehnsucht, dieser Wunsch nach Veränderung im Herzen, das ist der Motor für Erweckung. Damals am Hof des Königs, und ich glaube auch heute noch ist das nicht anders, weil Gott auch heute noch derselbe ist. Und weil er auch heute noch diese Welt verändert, indem er Menschen bewegt, diese Welt zu verändern. Und ich kenne eure Situation nicht, persönlich nicht, als Gemeinde nicht. Aber ich weiß, dass diese innere Sehnsucht, von der wir gerade gesungen haben, ich will mehr von dir, ich will dich tiefer und besser kennenlernen, diese Sehnsucht, Gottes Wirken zu erleben, ne, auch eine Veränderung in meinem Leben, dass die mit der Zeit auch abflachen kann. Dass diese Sehnsucht mit der Zeit schwinden, abstumpfen kann, mein Herz kann abstumpfen. Man wird mit der Zeit vielleicht realistischer, nüchterner, denkt immer mal wieder zurück an die guten alten Zeiten, wo das Feuer noch da war, wo Israel noch ein Leuchtturm war und seine Umwelt geprägt hat. Aber wenn ich in die Gegenwart schaue, dann sehe ich das nicht mehr. Und ich glaube, diese Geschichte ist eine unglaubliche Ermutigung, die ich euch zusprechen möchte, dass wir als Christen und auch als Gemeinde uns nicht zufrieden geben müssen mit dem Status quo. sondern in uns diese Sehnsucht wachrufen und wachhalten lassen können, uns nach Gottes Fülle und seinem Reichtum auszustrecken, nach dem, was er seinen Kindern und seiner Gemeinde verheißen und versprochen hat. Überfluss, ein Leben in Fülle. Und ich glaube, in allem, was einen so einengt im Alltag, in allem, was an schwierigen Situationen da ist, sich das bewusst zu machen, diese ganzen Ablenkungen, die immer da sind, abzulegen, sich nicht einlullen zu lassen, sondern aufzubrechen und diesen geistlichen Hunger wachzurufen, Gottes Wirken zu erleben. Ich glaube, das ist ein unglaublich großes Abenteuer, wozu wir alle eingeladen sind, wonach wir uns miteinander ausrichten dürfen, nach dem, was Jesus Christus verheißen hat. Da, wo wir dieser Sehnsucht nachgehen, diesen Hunger spüren und sagen, Herr, du siehst, was mein Wunsch ist, meine Sehnsucht, was ich auf dem Herzen habe. Hier bin ich. Tu bitte was. Da kann was wirklich Großes passieren. Oft sind es die unspektakulären Gebete, die wirklich große Kraft haben und die unter dieser Verheißung stehen, die ich euch zum Abschluss zusprechen möchte. Aus Matthäus 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht, macht euch auf den Weg und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Vielleicht nicht zu der Zeit, in der du dir das wünschst. Es ist ein Weg. Aber Gott wirkt und wir dürfen mit unserem Herzen nach ihm fragen, ihm unser Herz hinlegen und fragen, was von dem, was mich bewegt, hast du in mich gelegt, damit es lebendig wird in dieser Welt. Es gibt viele Wege, Gott das hinzulegen. Ein Weg ist Gebet. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Und ja. Gott, all das hinlegen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Raum hier, den du füllst mit deiner Gegenwart. Ich danke dir für dein Wort, für diese Geschichten, die wir finden, dass du darin zeigst, wie lebendig, real du bist und ja, was dein Herzenswunsch ist. Du weißt, es war viel heute, viel Inhalt. Ich bitte dich, dass du das sortierst in jedem einzelnen Herzen, dass du zeigst, was du sprichst und dass wir erleben können, wie Nehemia das erlebt hat, dass du uns kennst, unsere Situation siehst und dass du Neues schaffst, wo wir nur Trümmer sehen. Ich danke dir für deine Zusage, für dein Mitgehen, für dein Dasein in unserem Leben. Und für diesen Tag. Amen.